Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In den Informationen aus Religion und Gesellschaft haben wir heute zwei ausführliche Berichte für Sie. Zum einen nach dem Amtswechsel im Weißen Haus, da sortieren sich Kirchen und Konfessionen in den USA neu. Nicht nur die religiöse Rechte muss sich nun neu orientieren, auch die religiöse Linke. Gleich mehr dazu. Danach geht es um Jeanne d'Arc, auch bekannt als die heilige Jungfrau von Orléans. War sie rechtskonservativ oder linksliberal? Das klingt absurd, aber dieser Streit tobt gerade tatsächlich in Frankreich. Für die religiöse Rechte in den USA, vor allem für weiße Evangelikale, war der Ex-Präsident Donald Trump extrem wichtig. Und er ist es für viele bis heute, denn er hat für sie Politik gemacht, auch wenn er selbst nicht sonderlich gottesfürchtig rüberkam. Aber Trump ist abgewählt. Und mit Joe Biden ist jetzt ein Christ im Weißen Haus, dem manche viel eher abnehmen, dass er aufrichtig religiös ist. Nur ist er eben kein protestantischer Evangelikaler, sondern ein liberaler Katholik. Deshalb wirbelt dieser Amtswechsel nicht nur die politische Landschaft in den USA durcheinander, sondern auch die religiöse Landschaft. Für uns sortiert das jetzt Sebastian Hesse.
Sonntagmorgen in der First Baptist Church in Dallas, Texas. Wegen Corona bleiben Chor und Orchester in der gewaltigen Mega-Church vorerst weiter unter sich. Die evangelikale Kirchengemeinde, die wie in den USA üblich als privatwirtschaftliches Unternehmen geführt wird, zählt 14.000 Mitglieder. In Pandemiezeiten können Sie nur am heimischen Bildschirm verfolgen, wie Ihr Pfarrer ans Rednerpult tritt. Pastor Robert Jeffress ist ein glühender Verehrer von Donald Trump. Dessen Wahlniederlage ist für Jeffress wie für so viele Evangelikale eine bittere Pille.
This is a bitter pill for millions of Christians like myself.
Viele Christen würden sich fragen, warum hat Gott das zugelassen, ruft der Geistliche seiner Gemeinde zu. Auf der riesigen Bühne seiner Mega-Church wirkt er etwas verloren. Das gleicht der prominente Südstaaten-Prediger mit Wortgewalt aus. Wenn es um Donald Trump geht, dann kennt Jeffress Begeisterung keine Grenzen.
I believe this with all of my heart, that in the centuries to come, Christians are going to look back and regard Donald J. Trump as the greatest.
Donald Trump werde als der größte und frömmste Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Nur allzu gerne listet Jeffress die Errungenschaften seines Idols auf.
The vast accomplishments of Donald J. Trump, not least of which is 200 federal judges.
Über 200 konservative Richter habe Trump an die Bundesgerichte berufen, darunter gleich drei an den Supreme Court, den obersten Gerichtshof. Auf die neuen Verfassungsrichter von Trumps Gnaden, darunter zuletzt Amy Coney Barrett, stützt sich die Hoffnung der Evangelikalen, dass die liberale Abtreibungsgesetzgebung der USA irgendwann zurückgenommen werden könnte. Schwangerschaftsabbrüche zu erschweren, das ist für die Evangelikalen und überhaupt die religiöse Rechte das mit Abstand wichtigste gesellschaftspolitische Anliegen. Mit untrüglichem politischen Instinkt hat Donald Trump von Anbeginn seiner politischen Karriere an das evangelikale Milieu umschmeichelt. Er hat der religiösen Rechten Aufmerksamkeit geschenkt, ihre Sprache gesprochen und sich vor allem geschickt als einer der ihren verkauft. Ganz ähnlich beschreibt auch der Politikwissenschaftler Matthew Wilson von der Southern Methodist University im texanischen Dallas den strategischen Coup Trumps. Er hat sich einem gesellschaftlichen Milieu angedient, das den Glauben an Verbündete in der Tagespolitik längst verloren hatte.
Die Evangelikalen haben zunehmend das Gefühl, dass ihre Werte, ihre Weltsicht, ihre Art zu leben ausgegrenzt und bedroht werden in den USA. Und da liegen sie nicht völlig falsch. Das ist ja keine Einbildung. Viele Erhebungen bestätigen, dass es größere Abneigung und auch Feindseligkeit gegen die Rolle des Christentums in dieser Gesellschaft gibt. Über die letzten Jahrzehnte hinweg haben wir eine steigende Anzahl an Demokraten erlebt, die sich als Atheisten bezeichnen, die keine Anbindung an eine Kirche haben und die immer aggressiver in ihrer Kirchenfeindlichkeit werden.
becoming bolder and more aggressive in their assertions of secularism.
Unter Trump erfuhren Amerikas Evangelikale eine Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Seltsamerweise blieben alle anderen Kirchen, Konfessionen und Glaubensgemeinschaften weitgehend stumm. Die Westmoreland Congregational United Church of Christ in Bethesda, Maryland, ist schon von weitem ein Blickfang. Die rote Backsteinkirche im New England Kolonialstil mit ihrem spitzen schneeweißen Turm und ihren weißen griechischen Säulen liegt auf einem Hügel. Im Dezember 2014 wurde hier The Imaginary City uraufgeführt, ein sakrales Musikwerk für Solisten, Chor und Orchester. Das Libretto stammt von Timothy Tutt, dem Pfarrer der Westmoreland Church, einer ausgesprochen liberalen Kirchengemeinde. Timothy und ich sitzen auf einer Parkbank vor der Kirche und die Rede kommt auf die Stürmung des Kapitols, die erst wenige Tage zurückliegt.
Almost like a holy war. Watching the religious symbolism.
Das hatte etwas von einem heiligen Krieg. Mit anzusehen, wie christliche Symbole für Gewalt genutzt wurden, hat mir noch einmal bewusst gemacht, was für unterschiedliche Spielarten des Christentums es doch gibt. Es gibt nicht das eine Christentum, es gibt viele Christentümer in diesen Tagen. In Amerika gibt es nicht diese eine für alle zuständige Kirche, sondern viele Sichtweisen. Manche davon finde ich ziemlich abstoßend.
Some of them are to me quite abhorrent.
Der gebürtige Texaner Timothy Tutt, der ein wenig wie der junge George Clooney aussieht, rechnet sich selber der religiösen Linken zu, dem progressiven Gegenentwurf zur traditionellen religiösen Rechten. Und er macht sich Vorwürfe, seine Seite des konfessionellen Spektrums sei zuletzt im politischen Diskurs kaum mehr zu hören gewesen.
The American religious left, however, has experienced tremendous decline in participation.
Die religiöse Linke in den USA hatte in den letzten 50, 60, 70 Jahren einen enormen Rückgang zu verzeichnen. Wir sind als Stimme noch da, aber doch hauptsächlich mit unserem eigenen Bedeutungsverlust beschäftigt. Wir waren nicht mehr so sehr in der Lage, uns zu Wort zu melden. Dann haben sich viele, die sich mal als religiöse Linke gesehen haben, von der Religion abgewandt und engagieren sich jetzt in politischen Parteien und politischen Initiativen. Unsere Stimme ist noch da, aber sie wird nicht mehr als christliche, als religiöse Stimme wahrgenommen.
Also die Stimme ist noch da. But it's no longer as obviously a Christian voice or religious voice as it once was.
Tutt's Westmoreland Church ist eine typische Nachbarschaftskirche. Sie wirkt regional begrenzt, kaum über ihr Einzugsgebiet hinaus. Aber nur wenige Meilen die Massachusetts Avenue hinunter in Richtung Washington steht eines der berühmtesten Gotteshäuser Amerikas, die neugotische National Cathedral, ein Bollwerk des religiösen Liberalismus. Nach der öffentlichen Vereidigung des neuen US-Präsidenten sind Joe Biden und seine Frau Jill und viele andere mehr, die Rang und Namen haben im politischen Washington, in der National Cathedral zu Gast, zum Inaugural Prayer Service. Die episkopale Gemeinde der Nationalkathedrale ist das geistliche Zentrum Washingtons. Unter anderem finden hier die Trauergottesdienste für verstorbene Präsidenten statt. Das Gebet zur Amtseinführung wird von Marian Edgar Buddy eröffnet, der Bischöfin an der Kathedrale.
Welcome to this inaugural prayer service. Coming to you from Washington National Cathedral, we welcome President Biden and his family.
Wenige Tage zuvor treffe ich mich mit der Bischöfin. Marian Buddy und ich sitzen in der Wintersonne auf einer Parkbank direkt vor dem imposanten Gotteshaus. Auch Buddy ist noch ganz aufgewühlt von dem erschreckenden Geschehen rund um das Kapitol. Schier unerträglich findet sie den Schulterschluss zwischen Evangelikalen und unverhohlenen Rassisten.
There have always been strong racist and reactionary elements in this country.
In diesem Land gab es schon immer starke rassistische und reaktionäre Elemente. Wie könnte es auch anders sein, da dieses Land auf Sklaverei gründet? Seit der Staatsgründung mussten wir mit systemischem Rassismus leben. Diese Kräfte sind jetzt entfesselt worden. Sie wurden während der Trump-Präsidentschaft verstärkt und legitimiert. Das traumatisiert umso mehr, als dass sich dieses Land ja etwas darauf einbildet, für etwas ganz anderes zu stehen.
To see this happening in a country that has rightly or wrongly prided itself on standing for something else.
Wann immer sie den neuen Präsidenten sagen hört, wir sind so viel besser, das ist doch nicht Amerika, dann geht ihr durch den Kopf, oh doch, genau das ist Amerika.
Whenever I hear the President-elect say, we're better than this, I think, are we? Do you know? This isn't America. And I think, well, actually, it is America.
Auch wenn die religiöse Rechte ihren Anhängern suggeriert, dass mit der Präsidentschaft von Joe Biden ein säkulares Zeitalter anbricht, in dem kein Raum mehr ist für Religion, in Wahrheit ist gerade der neue Mann im Weißen Haus ein tiefgläubiger Mensch. Joe Biden ist erst der zweite US-Präsident katholischen Glaubens nach John F. Kennedy.
Look, I'm a practicing Catholic. I believe faith is a gift.
Der Hochschullehrer Matthew Wilson von der Southern Methodist University in Dallas glaubt, dass Biden versöhnlich wirken kann.
It's not so much that evangelicals are afraid of Joe Biden per se.
Evangelikale haben nicht unbedingt grundsätzlich Angst vor Joe Biden. Sie sind eher misstrauisch gegenüber einem bestimmten Flügel der Demokratischen Partei, der Biden allzu stark beeinflussen könnte. Ob Biden also als heilende Kraft wirken kann, wird maßgeblich davon abhängen, in welcher Tonlage er die zu erreichen versucht, die in Fragen des Kulturkampfes nicht bei ihm sind.
Vorerst ist es einsam geworden um die Evangelikalen. Ihren Frontmann haben sie verloren und ihre bevorzugte politische Partei ist mit sich selbst beschäftigt. Trumps dramatischer Abgang hat das ganze Land durcheinander gerüttelt. Amerika sortiert sich neu. Auch auf der religiösen Rechten.
Berichtet Sebastian Hesse. Eine junge Frau, keine 20 Jahre alt, führt ihr Heer in die Schlacht. Es ist siegreich, doch sie wird verletzt und gefangen genommen. Sie wird verurteilt und verbrannt. Wenig später wird sie dann aber rehabilitiert und zur Märtyrerin erklärt. Die Rede ist von Jeanne d'Arc, der Nationalheldin in Frankreich. Es ist wohl eine Heldinnengeschichte für die Ewigkeit. Kein Wunder also, dass sie auch immer wieder politisch instrumentalisiert wird. Lange nur von der französischen Rechten. Aber jetzt hat auch der Präsident die heilige Jungfrau entdeckt und sie umgedeutet zur Linksliberalen. Alfred Schmitz berichtet über diesen Deutungskampf um Jeanne d'Arc und sein Beitrag beginnt mit dem Historiker Gerd Krummeich.
Jeanne muss alle Franzosen einigen, aber die Linke winkt da ab und die Rechte schreit seit 1900 immer wieder in verschiedenen Tonlagen. Jeanne gehört uns, Jeanne muss Frankreich befreien, am besten von allen Juden, von allen Islamisten, von allem, die nicht französisch sind.
Sagt Gerd Krummeich, der sich seit seiner Habilitation 1989 nicht nur mit der historischen Figur der Jeanne d'Arc intensiv beschäftigt, sondern auch als profunder Kenner und Beobachter der französischen Politszene gilt.
Eigentlich sollte sie über den Parteien stehen, als ein gemeinsames Ideal in ihrer Geschichte, aber es ist in Wirklichkeit praktisch doch eine Figur geworden, die nur noch von der Rechten gefeiert wird. Leider.
Besonders Marine Le Pen, Parteichefin des Rassemblement National, bis 2018 als Front National bekannt, versucht immer wieder Jeanne d'Arc vor den Karren ihrer rechtspopulistischen Ideologie zu spannen. Immer wieder muss die Nationalheldin, die vor rund 600 Jahren entscheidend dazu beitrug, Frankreich von der englischen Besatzung zu befreien, für Le Pens Oppositionspolitik herhalten. Mehr noch, die Politikerin sähe sich selbst gerne in der Rolle der Befreierin Frankreichs und setzt dabei auf die Parole »Jeanne d'Arc, c'est la France« »et la France, c'est Jeanne d'Arc«. Auf solche Vereinnahmungsversuche reagierte Emmanuel Macron vor gut 5 Jahren in einer vielbeachteten Rede mit markigen Worten.
Sie haben Jeanne verraten. Sie gehört keiner politischen Gruppe, sondern nur Frankreich.
Das war am 8. Mai 2016. Macron, damals noch Frankreichs Wirtschaftsminister und heute Präsident, war als Ehrengast nach Orléans geladen. Dort wird jährlich der Heldin und ihres ruhmreichen Sieges gedacht, und zwar seit 1431, dem Todesjahr Jeanne d'Arcs, die die Stadt 1429 von der Belagerung durch die Engländer befreite. Seitdem finden dort große Feierlichkeiten zum Gedenken an die Heldin und ihren ruhmreichen Sieg statt. Macron wusste die Gunst der Stunde für sich zu nutzen und hielt vor der Kathedrale von Orléans eine flammende Rede, in der er die Nationalheldin rhetorisch geschickt als linksliberale Ikone präsentierte.
Jeanne d'Arc zeigt, dass eine Ordnung nicht hält, wenn sie ungerecht ist. Sie gibt denen, die nichts haben, die Hoffnung, über die triumphieren zu können, die alles tun, damit die etablierte Ordnung bestehen bleibt.
Bei seiner Rede in Orléans konnte sich Macron, der sich im Alter von 12 Jahren auf eigenen Wunsch katholisch taufen ließ und die Jesuitenschule in seiner Heimatstadt Amiens besuchte, einen Seitenhieb auf die Rolle der katholischen Kirche im Zusammenhang mit Jeanne d'Arcs tragischem Schicksal nicht verkneifen.
Erst haben sie sie verbrannt, dann heilig gesprochen.
Vom Aufstieg zur Kriegsheldin bis zur Hinrichtung als Ketzerin auf dem Scheiterhaufen dauerte es knapp 3 Jahre. Vom Rehabilitationsprozess, der nur einige Jahre nach ihrem Todesurteil angestrengt wurde, bis zur Heiligsprechung Jeanne d'Arcs vergingen mehrere Jahrhunderte. Wer war diese junge Frau, die zur Legende, zum Mythos, zur Märtyrerin und zur französischen Nationalikone wurde und die bis heute mal von der einen, mal von der anderen Seite instrumentalisiert wurde und wird? Geboren wird Jeanne d'Arc um 1412 im lothringischen Dorf Doremy als eines von 5 Kindern einer recht wohlhabenden Bauernfamilie. Mit 13 beginnt Jeanne Stimmen zu hören, göttliche Eingebungen und Visionen, wie sie später sagen wird. Diese Stimmen geben ihr schließlich einen konkreten Auftrag, den sie zu ihrer Mission macht.
Der Auftrag lautete, zum König nach Chinon zu gehen, wo sich Karl VII. Aufhielt. Und ihm dazu bewegen, ihr Soldaten zu geben, damit sie mit diesen Orléans von der englischen Belagerung befreien konnte und dann anschließend den König zu seiner Weihe nach Reims zu bringen. Der war nämlich zwar schon im Amt, König Karl VII., aber er war noch nicht geweiht.
Obwohl Jeanne kaum lesen und schreiben kann, wird ihre rhetorische Begabung, ihre Fähigkeit zur Kommunikation mit den Menschen zu einer wichtigen Waffe im Kampf gegen die englische Besatzung. Gerd Krummeich, der seine jahrzehntelangen Forschungen zur Jungfrau von Orléans mit seiner neuen, 400 Seiten starken Biografie krönt, nennt einen weiteren Grund, warum sich diese junge Frau durchsetzen konnte.
Diese Begeisterungsfähigkeit, die sie hatte, die sich auf die Soldaten, auf die Ritter, sogar auf die Söldnerheere und auf die Stadtbürger von Chinon, von Orléans und den anderen Städten, die sie dann einnahm, übertrug.
Doch nicht nur das. Die junge Frau, die in Rüstung und auf einem Schimmel reitend die französischen Truppen von Sieg zu Sieg führt, beweist auch Mut und Geschick auf dem Schlachtfeld.
Sie ist auch deshalb oft in der Forschungsliteratur und in der populären Literatur oft mit Napoleon verglichen worden, weil sie einen sehr, sehr, sehr klaren, strategischen und taktischen Blick hatte und extrem gut mit Soldatengruppen umgehen und diese führen konnte. Die Frau hatte ein, wie man sagt, militärisches Genie.
Als Jeanne d'Arc in der Schlacht um Compiègne in Gefangenschaft gerät, bietet sich den Engländern die Gelegenheit, sich an der jungen Frau zu rächen. Sie aber einfach nur hinzurichten, würde sie zur Märtyrerin machen. Sie entscheiden sich dafür, ihren Kriegsruhm herunterzuspielen, sie zu entglorifizieren, sie als verrückte Lügnerin, Hexe und Gotteslästerin zu diskreditieren und zu verurteilen. Dies halten die Engländer für den besseren Schachzug. Sie setzen ein Tribunal ein mit Bischöfen aus dem anglo-burgundischen Lager, die ihnen wohlgesonnen sind.
Das war also quasi eine Symbiose von englischem Interesse und theologischem Interesse. Man wollte einfach beweisen, dass der Sieg von Orléans, die Weihe des Königs in Reims und so weiter, die ganzen anderen Schlachtenerfolge der Jungfrau eben nicht Gott zu verdanken waren, sondern dem Teufel.
Am 30. Mai 1431 wird Jeanne d'Arc auf dem Marktplatz von Rouen als Ketzerin öffentlich verbrannt. Doch die Niederlage Englands ist nicht mehr aufzuhalten. 1450 ist der Krieg um die französische Krone gewonnen, die englischen Truppen sind fast komplett aus Frankreich vertrieben. Karl VII., der Jeanne d'Arc während ihrer Gefangenschaft im Stich gelassen hatte, strengt noch im gleichen Jahr einen Revisionsprozess an. Der französische König will es nicht auf sich sitzen lassen, im Kampf gegen die Engländer durch eine Frau unterstützt worden zu sein, die mit dem Teufel im Bunde war. Der Ausgang des Prozesses steht wohl schon von Beginn an fest. Jeanne d'Arc wird rehabilitiert. Doch ihr Ruhm beginnt über die Jahrhunderte zu verblassen. Mehr noch, die Aufklärer verachten und verspotten sie.
Als eine Königsdienerin, als eine, die den König zu seinen Würden befördert hat und eine Monarchistin war und ganz besonders bei Voltaire.
Diese Sichtweise ändert sich erst im 19. Jahrhundert. Besonders Schillers Drama um die Jungfrau von Orléans, 1801 uraufgeführt und auch in Frankreich ein Bühnenerfolg, trägt dazu bei, dass die linken Republikaner Jeanne d'Arc neu entdecken und zu ihrer Volksheldin machen. Schiller präsentiert seine Johanna nämlich in erster Linie als Kämpferin fürs Vaterland und weniger als Interessenvertreterin des Königs. An dem damals neu aufkeimenden Personenkult um Jeanne d'Arc möchte auch die katholische Kirche in Frankreich teilhaben. Und so reicht Ende der 1860er Jahre der Bischof von Orléans beim Papst einen offiziellen Antrag zur Heiligsprechung ein. Die Zustimmung wird vom Vatikan auf die lange Bank geschoben. Letztlich ist sie als diplomatische Geste zu werten. Rom will Paris eine Art Versöhnungsgeschenk machen, denn Ende des 19. Jahrhunderts war es zum Zerwürfnis zwischen Vatikan und französischer Regierung gekommen, wegen der strikten Trennung von Staat und Kirche in Frankreich.
Das Ganze hat sich dann über 50 Jahre hingezogen und so ist sie dann 1920 heilig gesprochen worden und ihr Feiertag ist der 30. Mai, der Tag, an dem sie verbrannt worden ist.
An ihrer Hinrichtungsstätte in Rouen, aber auch in Paris und Orléans und in den Kathedralen von Reims und Straßburg erinnern heute prachtvolle Denkmäler und Statuen an die Nationalheldin Frankreichs. Ihr Geburtshaus in Doremy-la-Pucelle hat sich zu einer wahren Wallfahrtsstätte der Jeanne d'Arc-Verehrung entwickelt.
Alfred Schmitz über Jeanne d'Arc. Gesprochen hat er darüber mit dem Historiker Gerd Krummeich und dessen neues Buch über die französische Nationalheldin ist gerade bei C.H. Beck erschienen und heißt Jeanne d'Arc, Seherin, Kriegerin, Heilige. Das war Tag für Tag an diesem Mittwoch. Der verantwortliche Redakteur war Andreas Mein.